sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, im Leben ist es so hier auf Erden, dass man in fast jeder Beziehung, in der man steht, einen Vorgesetzten hat oder einen, der zu bestimmen hat. Das haben wir alle schon erlebt, von Kindesbeinen an. Im Elternhaus, da waren es die Eltern, im Kindergarten die Erzieherinnen, in der Schule die Lehrer, im Beruf dann der unmittelbar Vorgesetzte, in der Ehe war es vielleicht mein Ehemann oder meine Ehefrau. Es gibt immer jemanden, der da ist, der gewisse Dinge zu bestimmen hat im Leben. Und wir erleben es auch in all diesen Lebenssituationen, dass diese Vorgesetzten, diese Bestimmer einen ab und zu mal zum Rapport rufen. Manchmal ist es so, dass man dann gelobt wird, dass man dann für das, was man getan hat, zum Beispiel in einer Firma, eine besondere Belobigung, vielleicht sogar eine Gratifikation erfährt. Manchmal ist es so, dass so ein Bestimmer, so ein Vorgesetzter einen aufbaut, dass er sagt, weiter so, auch wenn es gerade hart ist. Aber manchmal ist es auch so, dass so ein Vorgesetzter, so ein Bestimmer, einem nochmal ins Gewissen redet und einen neu nochmal aufmerksam macht auf das, was wichtig ist und worauf es ankommt, dass man da noch einmal ermahnt wird, das Richtige und Notwendige zu tun und sich nicht mit allen möglichen anderen Dingen zu beschäftigen. Und das, was wir aus dem normalen Leben kennen, sei es bei unserem Chef, sei es beim Arzt, sei es in der Familie, in der Schule, wo auch immer, so ist es auch immer wieder bei unserem allmächtigen Gott in Jesus Christus. Wenn wir sein heiliges und lebendiges Wort hören, so ist es manches Mal so, dass wir auferbaut werden, dass wir getröstet werden, dass wir ermutigt werden. Aber es gibt eben auch die Texte und die Passagen in der Bibel, die uns ermahnen, die uns noch einmal neu den Blick ausrichten auf das, was wirklich wichtig ist und Dingen einfach breiteren Raum in unserem Leben zu geben. Und solch ein ermahnendes Wort dürfen wir heute Morgen aus der Heiligen Schrift hören. Ich lese aus dem 1. Timotheusbrief im 2. Kapitel die Verse 1 bis 4. Der Apostel Paulus schreibt dem Timotheus im Heiligen Geist: So ermahne ich, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Ich möchte kurz beten. Himmlischer Vater in Jesus Christus, du Heiliger Geist, du willst und wirst jetzt durch dieses Wort aus dem Timotheusbrief zu uns sprechen und willst uns ermahnen, wie wir hier hingekommen sind. Ich möchte dich bitten für uns alle, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir das recht verstehen können, was du uns für unser Leben zu sagen hast. Und dass wir es nicht nur hören, sondern dass wir es auch umsetzen, dass wir es mitnehmen. Ich möchte dich bitten für dieses dein Wort, dass es Frucht bringen möge in unserem Leben. Dazu brauchen wir deinen guten Segen. Und so segne du, Herr, diese Predigt deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Drei Punkte heute Morgen aus diesem Predigtext. Gott ermahnt dich zum Gebet für die Mitmenschen. Gott ermahnt dich zum Gebet für die politisch Verantwortlichen. Gott ermahnt dich zur Mithilfe, damit Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Der erste Punkt: Gott ermahnt dich zum Gebet für die Mitmenschen. Wir lesen es hier im ersten Vers, da heißt es: so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Der Apostel Paulus, der ermahnt hier nicht irgendjemanden, dem er diesen Brief schreibt. Ich sage das immer so ein bisschen flapsig, ist einer der Topstars der ersten Gemeinde, Timotheus. Insgesamt 6 Briefe in der Bibel hat er zusammen mit Paulus geschrieben. Und nicht nur das, dieser Timotheus ist so ein besonderer Mensch, dass Gott der Herr ihn für würdig erhält, dass 2 der Briefe, die an ihn gerichtet werden, die sich mit seiner Situation beschäftigen, dass die in der Bibel stehen. Er ist der Gemeindeleiter in Ephesus und er bekommt von dem Paulus einen Brief. Jetzt könnte man ja eigentlich meinen, naja, das Niveau, wo der Paulus mit seinem Schüler Timotheus verkehrt, das ist eigentlich so hoch, die müssen nur über ganz, ganz hohe theologische Fragen sprechen, die wir kleine Leute gar nicht verstehen, die wir gar nicht so weit im Geist sind. Aber wenn wir das lesen, da sehen wir ganz andere Dinge. Der Paulus, der schreibt ihm das nochmal ganz neu ins Stammbuch rein, was zu tun ist, was wichtig ist, und zwar vor allen Dingen. Das muss der Timotheus in all seiner Glaubensstärke, die er gehabt hat, immer wieder neu hören. Nämlich, dass er gerufen ist als allererstes zum Gebet für die Mitmenschen. Das heißt, allererstes Gebet tun soll in Bitte, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Das muss der Timotheus hören, obwohl er an anderer Stelle das ganz häufig schon anderen gesagt hat und geschrieben hat. Er schreibt den 1. Thessalonicher Brief mit dem Paulus zusammen. Und da heißt es zum Ende hin, als Ratschlag, als Hinweis für die Gemeinde, betet ohne Unterlass. Das schreibt der Timotheus mit dem Paulus im Heiligen Geist an die Gemeinde in Thessalonich. Also der weiß schon, worum es geht, so wie wir auch alle wissen, wie wichtig das Gebet ist. Und doch braucht es der Timotheus, der Gemeindeleiter in Ephesus, dass er das nochmal neu hört, wie wichtig das Gebet ist. Und dass er da vor allen Dingen, vor allem anderen, erstmal im Gebet zu stehen hat. Das habe ich in der letzten Woche auch für mich neu erkennen müssen. Bei all dem, was ich im Glauben schon gelernt habe in den letzten Jahrzehnten durch Gottes Führung, musste ich das noch einmal neu hören für mein Leben, für meinen Dienst als Pastor. Vor allen Dingen, vor allem überlegen, was du, Olaf Latzel, tust, ist das Wichtigste, das Gebet für deine Mitmenschen, für die Gemeinde, die Fürbitte, dass du im Gebet bist. Es bringt nichts, Gedanken sich zu machen, zu sorgen, zu überlegen. Nein, das Wichtigste ist das Gebet. Wir haben es eben gesungen in der 2. Liedstrophe. Paul Gerhardt, mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Es kommt auf das Gebet an, liebe Brüder und Schwestern. Und damit sage ich euch und ihnen nichts Neues. Das habt ihr immer wieder von dieser Kanzel gehört, das habt ihr immer wieder gelesen in der Bibel, das habt ihr in Andachten mitbekommen. Und doch ist es so, dass wir es alle mangeln lassen. Am Gebet. Es ist so in unserem Leben als Christen, dass wir da häufig einschlafen. Aber das ist gut, dass wir das lebendige Wort haben und das uns ruft zum Gebet. Und zwar ganz konkret zum Gebet für die Mitmenschen. So heißt es hier. Wir sollen Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen tun. Also wir dürfen natürlich auch für uns selber beten. Aber das kommt ganz häufig automatisch. Das ist so der alte Adam. Da brauchen wir uns nicht zu irgendwie drängen zu lassen. Das Gebet für uns selber, die Fürbitte für uns, die tun wir automatisch. Da muss es nur mal irgendwo ein bisschen eng werden, gesundheitlich oder finanziell oder in der Schule. Da falten wir für uns ganz schnell die Hände. Übrigens, da sind wir Christen nicht anders als die Nicht-Christen. Das ist eine Ebene, wo man sogar Menschen abholen kann, die sonst nichts von Jesus Christus wissen. Wenn da niemand mehr helfen kann, da besinnt man sich auf einmal aufs Gebet und dann wird dann auch manchmal sehr verschmäht und in der stillen Ecke dann doch zu Gott gesprochen, ohne zu wissen, ob es überhaupt ankommt. Nein, das dürfen wir tun, die Bitte für uns selber. Aber ich sage mal, das ist die erste Stufe des Bittgebetes. Wir sollen die zweite Stufe tun. Wir sollen bitten für unsere Mitmenschen. Die sollen wir im Fokus haben. Wir sollen neu die Augen aufmachen für das, was wir bitten können für die Menschen, mit denen wir leben. Das ist die zweite Stufe des Bittgebetes. Übrigens gibt es noch drei weitere. Die dritte Stufe des Bittgebetes ist, wenn ich dann bitte, bitte Herr, vergib mir. Wer so weit kommt im Glauben, der ist ein Stück weiter gewachsen. Die vierte Stufe, die ist noch ein Stück darüber, die lautet nicht vergib mir, sondern Herr, vergib ihnen all das, was sie an mir getan haben. Die letzte Stufe des Bittgebetes, die besteht darin, dass ich nicht mehr konkrete Dinge für mich fordere, sondern dass ich wirklich in der Lage bin zu beten, bitte Herr, gib du mir, was du willst. Ich befehle mich dir an. Aber wir sind jetzt gerufen, ganz konkret, diese Fürbitte für andere Menschen zu tun. Und da bist du gerufen, da bin ich gerufen, ganz neu in die nächste Woche hineinzugehen und für andere Menschen zu beten. Und einfach mal zu schauen, in unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft, wo sind denn Menschen, die Gebet nötig haben, für die ich Fürbitte tun kann? Und wenn ihr da anfangt, dann werdet ihr schnell merken, wie der Gebetszettel wächst. Ich sage mal nur ein Stichwort. Patenkinder. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe Menschen unter uns, die vor Jahren oder Jahrzehnten eine Patenschaft über ein Kind übernommen haben. Wenn man Pate wird, dann stellt man sich in den Gebetsdienst für einen speziellen Menschen. Das hört übrigens nicht am 14. Lebensjahr bei der Konfirmation aus. Also wird so ein Blödsinn erzählt, also das muss aber in der Bibel zeigen. Nein, da habe ich zeitlebende Verpflichtung, für mein Patenkind zu beten, dass es ihm gut geht, dass es behütet wird, aber vor allen Dingen, dass es im Glauben wächst, dass es unser Herr Jesus Christus bleibt. Dann kannst du dich aber fragen, wie dein Gebetsdienst in den letzten Wochen für deine Patenkinder ausgesehen hat. Und ich will jetzt gar nicht weiter fragen, wie das ausgesehen hat für deine Nachbarschaft. Gerade auch für die Menschen, die wir nicht leiden können. Ist ja eins zu beten für meine Kinder, für die Enkelkinder, für meine Ehefrau, für meine Eltern. Das ist ja alles ganz einfach. Aber hier steht drin, im Predigtext für alle Menschen. Gerade auch für die Menschen, mit denen wir Probleme haben. Die müssen wir auch im Blick haben. Für die sollen wir auch Fürbitte tun. Wisst ihr, wenn wir das tun, wenn wir gerade auch für Menschen beten, die wir nicht so gut leiden können, mit denen wir vielleicht im Clinch sind, dann kann sich auf einmal Neues auftun. Müsst ihr mal ausprobieren. Jemanden, den ihr nicht leiden könnt, für den müsst ihr mal beten. Und müsst mal Dank sagen für diesen Menschen, dass der Herr den geschaffen hat. Dann werdet ihr lernen, im Gebet den anderen mit den Augen Jesu Christi zu sehen. Und dann können auf einmal Konflikte gelöst werden. Dann ist auf einmal Neues möglich. Und dann werdet ihr merken, wie auf einmal nicht mehr so der Hass, der Wut und der Groll über jemand anderen euch beherrscht, sondern wie auf einmal ganz was anderes in euch Einzug erhält, nämlich die Liebe Jesu Christi aus dem Evangelium. Deshalb seid ihr neu gerufen, Fürbitte zu tun. Du bist neu gerufen, zum Schauen in deinem Umfeld. Wo kann ich denn für jemanden beten? Übrigens, ganz wichtig zu beten auch für den Mann, der hier oben steht, für den Pastor eurer Gemeinde. Wenn der Apostel Paulus hier ganz dringlich um Gebet bittet, damit er das Evangelium in rechter Weise sagt, wenn er da quasi wirklich fleht und bettelt, dass die Gemeinde und dass der Timotheus für ihn betet, da muss ich mich noch viel, viel stärker nach vorne stellen und mich eigentlich jeden Sonntag bitten, bitte vergesst mich nicht in eurer Fürbitte. Vergesst nicht all die Verkündiger in eurer Fürbitte, denn darauf sind wir angewiesen, die wir das Wort verkündigen. Und damit natürlich auch die Vorsteher unserer Gemeinde, die Mitarbeiter in den Kreisen, die Dienst tun und das Wort auslegen, die sind angewiesen auf die Fürbitte der Gläubigen und Gemeinde. Aber wir sollen nicht nur Fürbitte tun. Wir sollen auch, darum geht es ja auch hier im Gebet, Danksagung tun. Wir haben es eben im Psalm 103 gehört. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das haben wir im Psalm gehört. Und hier lesen wir jetzt, wir sollen Danksagung tun für die Menschen, mit denen wir leben können. Ich tue das ab und an. wenn ich damit anfange, dann brauche ich eine ganz schön lange Zeit. Da schickt mir meistens eine Viertelstunde nicht, wenn ich da alles durchgehe. Wenn ich dann anfange bei meinen Großeltern, wenn ich dann weitergehe bei meinen Eltern für all das, was sie für mich getan haben, wenn ich danke für meine Frau, für mein Kind, für die Menschen in der Gemeinde, all diejenigen, die mir Gutes getan haben und die mir die Liebe Gottes nahegebracht haben, da habe ich so viel Grund zu danken und Gott die Ehre zu geben, dass er mir solche Menschen zur Seite gestellt hat. Das ist Wahnsinn. Und wenn ich das tue, da passieren zwei Dinge bei mir. Erstens mal werde ich ganz neu glücklich. Wenn ich dann das Amen spreche, dann geht es mir richtig gut, weil ich mich neu über das freue, was ich habe. Das ist was ganz Wunderbares an den Menschen. Und das andere ist, ich habe Gott die Ehre gegeben. Der hat mich so reich beschenkt, der hat mir so viel Gutes getan an Menschen, die mir zur Seite gestellt hat. Dem kann ich gar nicht genug dafür loben und preisen. Und ich kann dich einfach nur mal einladen. Probier das in der nächsten Woche mal aus. Dank Gott einfach mal für all die Menschen, die dir begegnet sind in deinem Leben, die dir gut getan haben. Gib ihm die Ehre und erzähl ihm alles, wofür du so glücklich bist, dass das so ist. Und du wirst sehen einfach, wie du noch zufriedener wirst und wie du Gott die Ehre gibst und gedacht, was ganz Neues mit dir passiert. Das erste aus unserem Predigtext, dass Gott dich und mich ermahnt zum Gebet für die Mitmenschen in Fürbitte und in Danksagung. Ein zweites, das fasst das noch etwas enger, Gott ermahnt dich zum Gebet für die politisch Verantwortlichen. Du kriegst den Predigtext noch eine ganz neue Vision. Er heißt hier in den Versen 2 und 3, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist Gott wohlgefällig, dies ist vor Gott wohlgefällig, unserem Heiland. Wir Christen tun ja häufig dasselbe, was die Welt auch macht. Wir schimpfen über die Politik und über die Politiker. Wir meckern über die Dinge und merken gar nicht mehr, auf welchem hohen Niveau wir hier bei uns in Deutschland meckern. Wir meckern, aber tun eins nicht, dass wir die Hände falten für die politisch Verantwortlichen in unserem Land. Und das sind wir als Christen geheißen zu tun. Für die Politik, aber auch für unsere eigene Gemeinde. Weil der Herr weiß, je nachdem, wer die Entscheidungen trifft, dann wird es in der Gemeinde enger werden oder es gibt größere Möglichkeiten für das Evangelium. Aber wir beten sehr wenig, wir meckern sehr häufig. Wir sind so ein Stück weit wie der Mann, von dem ich die Geschichte gehört habe, jetzt letztes Jahr bei der Bürgerschaftswahl, der von Radio Bremen interviewt worden ist, hier vorne am Rathausplatz, der gerade aus dem Wahllokal kam. Da ist er von dem Reporter gefragt worden, nun, wie haben Sie denn den Wahltag erlebt? Und er hat gesagt, ja, das war ja alles prima. Also die SPD, die hat mich zu Hause mit dem Auto abgeholt und ins Wahllokal gefahren. Die CDU, die ist da gewesen, hat ein Stückchen Kuchen kredenzt. Die Grünen, die haben mir eine Blume überreicht. Und von der FDP, da habe ich einen Kugelschreiber gekriegt. Nur die Linke, die hat nichts gemacht, aber das habe ich denen angekreuzt am Zettel. So ist das. Wir sehen häufig nicht das Gute, wir meckern über das andere. Und wir sehen gar nicht, dass wir als Christen eine Aufgabe haben zum Gebet, dass wir eine politische Verantwortung haben. Nicht, dass wir uns um Einzelheiten kümmern, wie Politik gestaltet wird, aber dass wir darum beten, dass die Politik sich ausrichtet nach dem Evangelium. Es ist für den Christen schon interessant, darüber sich Gedanken zu machen, wo er das richtige Kreuzchen macht am Wahlzettel. Da kann man ruhig unterschiedlicher Meinung sein. Aber was das Wichtigste ist für uns Christen, ist, dass wir beten, dass die Politik sich ausrichtet nach dem Kreuz. Dass wir eine Politik haben, die es auch möglich macht, den Gekreuzigten frei zu verkündigen. Und dafür haben wir einen Gebetsauftrag. Und wenn wir dem nicht intensiv genug nachkommen, dann müssen wir uns nicht wundern eines Tages in unserem Land, wenn wir auf einmal nicht mehr das Evangelium frei und unverboten verkündigen können. Wenn wir es ja mitbekommen, hier in Bremen, das Christiwill kommt in einigen Wochen, da gibt es gewisse Dinge des Evangeliums, die dürfen nicht mehr gemacht werden, weil Teile der Politik dagegen sind. darf kein Homosexuellenseminar abgehalten werden, da soll vermeintlich nicht über Abtreibung gesprochen werden. Da kommen Politiker und stellen im Bundestag Anfragen, weil das ja alles fundamentalistisch ist. Ich denke, Sie haben das alle verfolgt, was da passiert ist. Da müssen wir uns natürlich auch als Bürger dieses Staates gegen wehren. Aber was wir noch viel dringlicher machen müssen, wir müssen beten, die Hände falten für die Politik. Und wir können so stark politisch aktiv werden in dieser Welt, wie wir wollen, wenn wir vorher nicht gebetet haben, den Herrn für die Politiker, ganz gleich welcher Couleur. Dann brauchen wir gar nichts letztlich dazu machen. Wir haben als Christen die Möglichkeit, die Welt zu verändern. Nicht die Politiker. Die haben nur beschränkte Möglichkeiten. Wir, die wir mit Jesus Christus gehen, der uns sagt, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so wird es in Erfüllung gehen. Wir haben die Möglichkeit. Jetzt werden sagen, naja, der Pastor Latzel, der holt wieder weit aus, aber das sind ja so Dinge. Also, ob das mal so stimmt. Wir haben es alle erlebt. Vor nicht ganz 20 Jahren gab es in unserem Land zwei deutsche Staaten. Zwei waffenstarre Systeme standen sich gegenüber und Politiker hüben wie drüben, die haben versucht, mit ihren Überlegungen, NATO-Doppelbeschluss und Sachen, den Weltfrieden zu halten und irgendwie ja zu einer Lösung zu kommen. Und nichts ist passiert. Kalter Krieg. Und dann kommen ein paar wenige Christen hin, in Osteuropa, in Deutschland, in Ostdeutschland und fangen an zu beten. Treffen sich montags zum Gebet, zum Friedensgebet. Und diese Bewegung, dieses Friedensgebet, das wird so stark, auf einmal sind da 100.000 in einem ungläubigen Staat und auf einmal bricht die Mauer weg mit Dingen, die die Historiker nicht erklären können. Ich wiederhole es immer wieder, ich war mal bei einer Rede Helmut Kohls dabei, da hat er gesagt, das, was damals geschehen ist, 89, war nicht das, was Politiker gemacht haben, sondern das war der Arm Gottes, den die Gebete der Menschen in Ostdeutschland bewegt haben. Das haben wir nur leider nicht im Blick. Jetzt kann man da natürlich auch sagen, ja, Helmut Kohl, das ist ein Katholik, das tut ihm ganz gut, wenn er da so seine eigene Rolle kleinschreibt. Erich Mielke, dieser furchtbare Verbrecher, der Atheist, der mit Gott nichts am Hut hat, der Chef der Stasi, der hat gesagt, mit Raketen und Panzern werden wir fertig geworden. Aber gegen Kerzen und Gebete haben wir keine Chance gehabt. Seht ihr, liebe Brüder und Schwestern, wir unterschätzen die Kraft des Gebetes, auch im politischen Bereich. Und da haben wir eine Aufgabe zu beten. Und wenn wir jetzt in die nächste Woche neu hineingehen wollen mit dem Gebet, dann wollen wir es tun, auch für die politischen Verantwortlichen in unserem Land. Aber auch für die politischen Verantwortlichen weltweit. Gerade in den Staaten, wo Gemeinde unterdrückt wird. In Nordkorea, in Saudi-Arabien. Wo Brüder und Schwestern in Verfolgung leben. Auf dass sich dort politische Veränderung einstellt. Weil das müssen wir nicht erwarten von einer Angela Merkel oder von einem Präsident Bush. Das müssen wir im Gebet leisten, dass wir eintreten für die verfolgte Gemeinde. Und auch fürs Volk Israel. Wir wissen ja momentan, was da wieder los ist. Dass wir beten dort, dass dort letztlich das Volk unseres Herrn behütet und geschützt wird. Aber auch für die Palästinenser, die dort furchtbar leiden. Das müssen wir im Gebet mittragen, was dort geschieht. Und Gott ermahnt dich und mich zum Gebet für die politisch Verantwortlichen. Und ein drittes und letztes. Gott ermahnt dich zur Mithilfe, damit Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Wir lesen da im letzten Vers. Welcher will, dass allen Menschen geholfen werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Wahrheit, das wissen wir, das ist unser Herr Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist das, was unser Gott will, dass wir mithelfen sollen, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und auch da, dass dieser Schritt bei Menschen getan wird, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit in Jesus Christus gelangen, das ist in allererster Linie ein Gebetsauftrag. Den missionarischen Ruf, den wir alle schon in der Taufe mitbekommen haben und den wir als Gemeinde, natürlich auch als Pastor, aber als jedes Gemeindeglied leben müssen, diesem missionarischen Ruf müssen wir gerecht werden, indem wir zuerst einmal beten. Und vielleicht ist es manchen auch gegeben, dass er weiter nichts tut, als nur zu beten. Für den Pastor, für die Gemeindearbeit, für die Mitmenschen, die Jesus Christus noch nicht kennen, damit das geschieht, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist eine Gebetsdienst, dass da wirklich Menschen gerettet werden, dass Menschen zum Glauben kommen. Im letzten Jahr habe ich noch im Siegerland eine Beerdigung gemacht. Das war eine Familie, die ich nicht kannte, und die Leute, die anschließend beim Beerdigungscafé dort saßen, kannte ich zum Großteil auch nicht. Aber der Gemeindesaal war besetzt und es war nur noch ein einziger Platz frei, und ich kannte die Leute nicht, die setzten mich zu ihnen dazu. Und das war so ein bisschen Schwierigkeit, wenn man als Pastor kommt, man weiß ja nicht, wo stehen die denn? Sind das Christen, sind das keine Christen? Aber es war auch spannend, das herauszufinden. Ja, noch zwei Sätze war klar, also die brennen fürs Evangelium. Das war also eine tolle Geschichte. Und da habe ich gesprochen, es waren so zwei junge Männer in meinem Alter, die hatten ihre Mutter dabei, und dann berichteten die ganz freimütig, wie sie zum Glauben gekommen sind. Und dann sagte der jüngere Bruder, er sei der Erste in der Familie geworden gewesen, der Christ geworden sei. Und hätte er gebetet, sie 2 Jahre für seine Mutter und für seinen Bruder. Und dann sei sein Bruder zum Glauben gekommen. Und dann hätten sie beide zusammen weitere 6 Jahre gebetet, damit die Mutter zum Glauben ging. Jeden Tag wären sie auf die Knie gegangen. Und dann wäre das Wunder geschehen, dass eben auch die Mutter schon mit weit über 50 zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Das war etwas, wo ich auf dieser Beerdigung so froh drüber geworden bin. Da habe ich mich über das Gebet nochmal so neu gefreut, dass das auch mit mir geht. Und immer wenn ich denke an die missionarische Kraft des Gebetes, dann fällt mir diese Geschichte ein. Und ich weiß nicht, wie es dir und ihnen geht. Vielleicht habt ihr auch in eurem Bekanntenkreis, in der Familie so Menschen, die tragt ihr schon ganz lange im Gebet mit und wünscht euch, dass die zum Glauben an Jesus kommen, zur Erkenntnis der Wahrheit. Da möchte ich euch Mut machen, weiterbeten. Weiterbeten. Und wenn ihr es alleine nicht schafft, dann kommt zum Pastor, dann kommt zu den Kirchenvorstehern, zu anderen, dass ihr sagt, Mensch, betet mit uns. Betet so lange, bis etwas passiert. Die jungen Leute heute vom Christen, die tragen häufig so Bändchen, da steht drauf, push, P-U-S-H, pray until something happens. Beten so lange, bis etwas passiert, heißt das. Und wenn man es alleine nicht schafft, dann holt man sich andere zum Gebet dazu. So ähnlich wie wenn man ein Auto aus dem Graben zieht, wenn ich das alleine nicht schaffe, dann hole ich mir noch 2, 3 Nachbarn dazu. Wenn das nicht geht, dann hole ich mir noch mehr Nachbarn oder irgendwann den Trecker. Aber irgendwann passiert was, irgendwann holen wir das Auto da raus. So ist es beim Gebet. Wir trauen darauf, dass dem Gebet einfach auch dann Erfüllung geschenkt wird und dass man wirklich treu im Gebet bleibt. Es wird eines Tages so sein, liebe Brüder und Schwestern, dass wenn der Herr uns abberuft von diesem Leben, dass wir bei ihm sein werden. Wir müssen da nicht das Gericht fürchten, wenn wir an Jesus Christus glauben. Aber wir werden mit Jesus Christus natürlich auch Rückschau auf unser Leben halten. Wir werden mit uns darüber sprechen, was in unserem Leben stattgefunden hat und was wir mit unseren Gaben, mit unserer Zeit, mit unserem Geld getan haben, hier fürs Reich Gottes. Und dann wird es so sein, dass ich und dass ihr immer wieder sagen müssen, oh, da haben wir zu wenig fürs Reich getan. Dann werden wir erkennen, dass wir zu wenig Gaben investiert haben und dass wir viel mehr hätten machen müssen. Wenn wir dann Rechenschaft ein Stück weit geben, dann werden wir merken, wir haben alle versagt vor diesem Gott. Und so viele Dinge, die uns hier auf Erden wichtig gewesen sind, das Auto, das Haus, die Gesundheit, dass es überhaupt keine Rolle spielt, weil es ja alles nur vergänglich ist. Und dass wir quasi Dinge investiert haben in Schätze, die nur verrotten. Aber Gott ruft uns auf, zu investieren mit unserer Zeit und mit unseren Gebeten in Schätze, die Ewigkeitswert haben. Glaubt mir, liebe Brüder und Schwestern, wir ins Gebet gehen und durch unsere Gebete ein Stück weit mitgeholfen werden, dass andere Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Das sind Ewigkeitswerte. Es steht in der Bibel, wenn einer der Sünder war, gerettet wird, dann jubilieren die Engel im Himmel. Das sind Dimensionen, die wir dann erleben werden. Das ist unglaublich. Das sind Sachen, die bleiben von unserem Leben hier für alle Ewigkeit. Und deshalb ist es auch der Wille, so heißt es hier in unserem Predigtext, Gottes an uns, dass wir mithelfen, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, zum lebendigen Glauben. Und wir gleich im Vater unser beten, Herr, dein Wille geschehe, dann ist das eben ein Teil dieses Willen Gottes an uns, dass wir uns da neu einsetzen zur Mithilfe, damit Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. 3 Punkte aus diesem Predigtext, durch die Gott uns neu ermahnt hat. Gott ermahnt dich zum Gebet für die Mitmenschen. Gott ermahnt dich zum Gebet für die politisch Verantwortlichen. Und Gott ermahnt dich zur Mithilfe, damit Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Ich spreche jetzt nicht das Amen, sondern ich möchte persönlich bekennen, dass diese Predigt in allererster Linie eine Predigt gewesen ist für mich. Denn ich als Pastor dieser Gemeinde muss mich als allererstes darunter stellen und muss bekennen, dass ich es daran habe mangeln lassen und dass Gott mich gerufen hat, diese Dinge zu tun. Und ich will versuchen, durch seine Geisteskraft diese Dinge neu umzusetzen in der nächsten Woche und der vor mir liegenden Zeit. Und wenn ihr euch ähnlich fühlt, wenn ihr merkt, dass Gott euch gerufen hat, dann möchte ich euch einladen für die nächste Woche und die vor uns liegende Zeit, auf dass wir neu eintreten im Gebet für die Mitmenschen vor unserem Gott. Möge der Herr uns dazu Kraft geben. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn.